Eine praktizierende Katholikin, eine begnadete Tänzerin mit einer eigenen Tanzschule, hat mit einem Jesuitenpater aus China einen Traum realisiert. Und nach der ersten China-Reise sind dann weitere Projekte entstanden. Eine davon ist die Kulturreise nach Japan und Korea, jetzt im Jahr 2015. Nach den folgenden japanischen Klängen erfahren Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wie Sonja Rösli und ihre Manager, der Tobias Schmidt, oder die Asienreise nach Japan und Korea gestaltet und realisiert haben. Ich darf Sie bei diesem Beitrag begleiten. Mein Name ist Andrea Marti. Das Ganze läuft unter dem Programm East meets West – Brücken bauen. Und Sonja Rösli und Tobias Schmidt sind dem Jesuitenpater immer noch sehr dankbar, dass er sie bei der ersten Reise auf die Herausforderung in Asien vorbereitet hat. Radio Maria hat auch schon eine erste Sendung mit der Frau Rösli und mit dem Jesuitenfreund, dem Pater Stefan Rothlin aus China, wo aber ursprünglich von Lachen kommt, dürfen machen. Ja, und so möchte ich jetzt Sonja Rösli und der Tobias Schmidt bei Radio Maria ganz herzlich willkommen heißen und wir freuen uns auf eure Ausführungen. Guten Tag, Sonja und Tobias.
Guten Morgen, Andrea. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, auch von mir einen guten Morgen an alle am Radio und an unsere liebe Freundin Andrea.
Sonja, ich durfte dich schon mal erleben, und zwar im Gerlisberg. Du bist wirklich eine begnadete Tänzerin. Du hast eine spezielle Verbindung auch mit dem Kloster Gerlisberg. Und du bekommst auch sehr viel Unterstützung von den Schwestern auch im Gebet über. Und das finde ich sehr schön. Sonja und Tobias, wir sind wunderbar mit japanischer Musik eingestimmt worden. Könntet ihr etwas dazu sagen?
Das Musikstück, das wir gerade gehört haben, ist ein Teil aus der Masterarbeit von Yuka Munehisa. Das ist eine der beiden Pianospielerinnen, die uns auf unserer letzten Tour im Oktober nach Japan und Südkorea begleitet haben.
Da werden wir nachher wahrscheinlich dann noch mehr erfahren. Sonja und Tobias, ihr habt ja das neue Projekt jetzt gehabt, 2015 nach Japan und Korea zu reisen. Jetzt würde ich euch gerne einfach das Wort übergeben, dass ihr die Reise und was ihr gemacht habt, kurz könnt vorstellen.
Also das ist ja auch wieder ein wunderschönes Projekt gewesen, nachdem wir jetzt dreimal bereits haben dürfen in China sein, die letzten zwei Jahre. Wie du das erwähnt hast, der Stefan Rothlin hat uns sehr unterstützt, damit wir haben können an einer Schule unterrichten, Kinder unterrichten und mit diesen zwei Wochen eine tolle Zeit erleben. Und auch jetzt damals sind wir wieder in Asien gewesen, in Japan und Korea im Oktober. Wir haben auch können mit Kindern und auch Jugendlichen arbeiten. Wir sind mit Schweizer Folklore in die Schulen, an die Universitäten und haben sie, ja, wie soll ich sagen, begleitet. Wir haben ihnen die Musik von der Schweizer Folklore vorgestellt. Wir haben sie ausprobiert, die Instrumente, die wir dabei hatten. Sie haben uns können Fragen stellen über die Schweiz, aber auch über uns Menschen als Künstler. Und in dem ganzen Projekt, in all diesen Stunden, haben wir so viele fröhliche Gesichter dürfen empfangen und auch sehr viel von uns, die wir gerne möchten, dürfen weitergeben, dass das eine enorme Bereicherung war, wieder können mit Jugendlichen in einem anderen Land arbeiten. Und wir möchten das ja vor allem nicht nur, weil wir die Schweiz vorstellen oder unsere Traditionen und Brauchtümer, sondern um auch die Jugendlichen, die jungen Menschen zu motivieren, dass sie ihre eigene Kultur pflegen und dort ihnen auch einen Wert finden, einen Halt finden und auch ihre Freizeit mit dem gestalten können. Also wir probieren immer wieder, jenen die Lust auszulösen, dass sie selber um Instrumente oder Lieder, die sie haben, sich beschäftigen und so durch die neue Jugend, die wir haben, dass sie die Kultur aufrechterhalten können. Ja, ich denke, das ist das, was jetzt auch wieder passiert ist, in diesem Herbst in Japan und Korea. Und wir sehr gerne auch nächstes Jahr, wo wir schon wissen, dass wir wieder auf China und Korea dürfen gehen, weiterhin pflegen und uns jetzt vorbereitet.
Unsere letzte Korea- und Japan-Reise begann in Japan, in der südlichen Provinz Yamaguchi. Das ist eine eher ländliche Region und auch die Heimatregion von Yuka Munehisa, mit der wir unterwegs waren. Sie und ihr Mann Samuel Fried sind dort schon seit mehreren Jahren unterwegs und besuchen Schulen und wollen eben dieses Jahr neben dem Piano, was sie beide spielen, noch das Schweizer Folklore-Element stärker einbringen, um so die Kinder, wie Sonja schon sagte, auf ihre eigenen Traditionen, aber auch auf die Schweizer Traditionen hinweisen zu können. Wir sind in Japan 10 Tage unterwegs gewesen, haben 10 Tage 11 Schulen besucht mit 12 Auftritten insgesamt und noch 2 öffentliche Auftritte gehabt. Anschließend ging es mit dem Flugzeug von Japan nach Südkorea, nach Seoul. Dort haben wir wieder 8 Tage verbringen dürfen und haben 2 Schulen und 2 öffentliche Auftritte gehabt. Daran sieht man schon an den unterschiedlichen Auftritten und an der Anzahl, dass es beim ersten Mal schwerer ist, wenn man ein Land besucht, als wenn jemand schon länger vor Ort war, wie es bei uns jetzt zum Beispiel in China ist oder bei Yuka und Samuel in Japan. Aber nichtsdestotrotz hatten wir in beiden Ländern sehr, sehr viel Freude erleben und selber verbreiten dürfen. Und deswegen wollen wir auch jetzt wieder nach Südkorea zurückgehen, im nächsten April.
Sind da die Vorbereitungsarbeiten sehr intensiv oder habt ihr da Unterstützung vom Land selber, sprich von Korea, Japan?
Für den japanischen Teil unserer Reise war für uns die Vorbereitungsarbeit etwas geringer. Das heißt, wir mussten uns nicht um die organisatorischen Teil kümmern und haben da uns voll auf Yuka Monohisa und ihre Mutter, die noch in Japan lebt, verlassen können, die, wie gesagt, das schon seit über 10 Jahren organisiert und auch vom Startup unterstützt wird. Das Einzige, was wir machen müssten, ist natürlich Proben. Ja, wenn man also was eine Vorstellung geben möchte, muss das natürlich perfekt sitzen, bevor man hinfährt. Und das ist natürlich der Aufwand, den man hier gegeben hat. Das heißt, einzeln für sich selber üben, Stücke, die man gemeinsam vorbereitet, durchsprechen, choreografieren und dann gemeinsam so oft üben, bis es sitzt. Für den Korea-Teil unserer Reise war das natürlich unsere Aufgabe. Das heißt, wir haben Kontakt mit der Schweizer Botschaft aufgenommen, haben einen Antrag auf Förderung gestellt an den Kulturfonds, haben versucht, andere Auftritte zu organisieren, was auch gelungen ist. Wir haben Kontakt aufgenommen mit dem Schweizer, mit dem Jodelverein in Korea. Südkorea ist ein Land mit über 100 Jodelvereinen, die auch in dieser Zeit ein nationales Treffen hatten, was wir besuchen durften. Es war ein großartiges Erlebnis. Und zu Glück war, dass die Schweizer Botschaft sehr engagiert ist und uns auch an die Schulen weitervermitteln konnte. Aber ansonsten ist natürlich Kontakt herstellen und Vorbereitung für jede Auslandtour, wenn man in ein Land geht, das weit weg ist und nicht von heute auf morgen sozusagen besucht werden kann, viel Arbeit und ja, viel hoffen, viel Daumen drücken, dass es gut kommt.
Ich möchte nochmal zurückgehen auf den Anfang von euren Projekt. Wir sind begleitet worden vom Jesuitenpater Stefan Rothlin. Könntet ihr etwas darüber erzählen, wie das alles angefangen hat?
Der Stefan Rothlin, da habe ich dürfen kennenlernen in meinem Studium 2012, wo ich ein ganzes Jahr in Peking verbracht habe. Ich habe chinesische klassische Tänze studiert in Peking und bin dort ein Jahr lang an der Beijing Dance Academy gewesen. Im Vorfeld, bevor ich aber auf die Studiumreise gegangen bin, habe ich in der Jesuitenkirche in Luzern zum Jubiläumsfest, also Jubiläum von 400 Jahren Matteo Ricci, verstorben, habe ich auftreten. Das war ein China-Missionar, ein italienischer. Und ich bin aufmerksam geworden, dass ich dort vielleicht könnte ich mal davor tanzen. Das war ein wunderschönes Erlebnis für mich. Ich habe so auch den Bezug bekommen zu den Jesuiten. Und der Priester hat mich aufmerksam gemacht auf Stefan, der in Peking lebt seit vielen Jahren. Ich habe dann vor Ort mit dem Stefan auch wirklich Kontakt aufgenommen, mit ihm telefoniert, bin mit ihm essen und habe erzählt, dass ich den grossen Wunsch habe, vor allem eigentlich in ärmlichen, ländlichen Gegenden mit Kindern zu arbeiten. Und das ist dann 2 Jahre später standgekommen, das heisst 2014, letzten Sommer, wo wir das erste Mal außerhalb von Peking können, an einer Schule sein, 2 Wochen lang, und täglich mit den Jugendlichen arbeiten. So ist der Kontakt zum Stefan entstanden, wo ich eigentlich ursprünglich zu Luzern in der Jesuitenkirche mit chinesischen Tänzen auftreten bin und schlussendlich den Stefan in Peking kennenlernen.
Und dann, Sonja, bist ja du auch regelmässig im Kloster Gerlisberg. Was ist das für eine Verbindung und auch Unterstützung, Begleitung, die du von den Schwestern bekommst?
Ja, genau. Das ist also wirklich, darf ich gerade zu Beginn sagen, die grosse Ausnahme, dass sie mich aufgenommen haben und ich jetzt fast 4 Jahre bei ihnen haben können leben, mitleben und sie mir so einen grossen Freiraum auch gegeben haben und mich sehr bereichert haben in ihrem Wesen, in ihrem Ritual. Das allererste Mal sagen, ein herzliches Dankeschön auch im Kloster Gerlisberg, in der Frau Mutter und im ganzen Konvent. Da ich in der Region, ganz in der Nähe vom Kloster aufgewachsen bin und meine Jugendzeit verbracht habe, habe ich immer gewusst, dass das Kloster existiert. Und bevor ich aus, ja, in das Studium nach China gereist bin, habe ich gewusst, es ist wichtig, dass ich wirklich sehr einfach lebe und kann sparen, sparsam bin. Und habe dann mein Persönliches, meine Wohnung und vieles anderes aufgegeben und habe mich beworben für eine Zelle. Und nach 2 ganz schönen Gesprächen mit der Frau Mutter durfte ich bei ihnen aufgenommen werden. Und in dieser Zeit, in der ich bei ihnen gelebt habe, haben sie mich so gut bestärkt, immer wieder mit dem Glauben, mit Wort, mit Gebet, mit ihren eigenen Ritualen, mit ihrem Wesen, das jede Schwester hat. Das hat mich immer sehr fasziniert und auch immer überzogen, was wir miteinander gesprochen haben. Und in all diesen Monaten, die ich jetzt in China verbracht habe, habe ich auch immer daran geglaubt, dass die Gebete, die sie für mich machen und mich begleiten, sich die spüren. Also ich habe die wirklich von der Ferne wahrgenommen und habe das auch immer wieder sie wissen lassen daheim, dass ich merke, dass sie mich begleiten. Und das ist immer auch wieder ein Wunder zwischendurch, dass man Energien wahrnehmen kann in der Ferne. Und man weiß, dass jemand an einem denkt.
Ich hatte ja das Glück, auch wenige Tage im Kloster leben zu dürfen, als ich Sonja damals kennenlernte, und habe in einer kleinen Raum im ersten Geschoss gelebt und auch die Nähe und ja einfach die, man kann wirklich sagen, Nächstenliebe der ja, Nonnen kennengelernt. Und das ist was, ja, was Einzigartiges, was man ansonsten, wenn man so nahe zum Kloster kommt oder das nur besucht, ab und zu nie erfahren wird, wie Menschen einfach offen, ja, freundlich und herzlich sein können und einen unterstützen in dem, was man vorhat und was man möchte. Und habe ich auch begriffen, wie wichtig für Sonja das ist, diese Ruhe und diese, ja, der Glaube für sie.
Tobias redet ja gerade auch das Wichtige an, der Ruhe, die Stille und der Glaube. Und das Ganze so verbunden, wo ja auch im Kloster Gerisberg zu Luzern lebt, das gibt eine enorme Kraft. Also das ist ja so ein Aufbau, eine innerliche Kraft und ein grosses Vertrauen, wo man gewinnt. Und ich bin so dankbar, darf ich das erleben. Und auch, dass der Tobias, unser Manager, wie auch mein Partner, das auch hat dürfen, ein Stückchen weit miterleben, auch da die Grosszügigkeit. Das ist ein grosses Geschenk, dem ich das Leben lang dankbar bin.
Danke vielmals für die ersten Gedanken. Ich werde eine Musikpause machen und da hättet ihr, glaube ich, schon eine Idee, Sonja und Tobias.
Ja, genau. Und zwar ist das ein Musikstück, ein Pianostück von unseren Freunden. Das ist ein erstklassiges Schweizer Pianoduo, Arte Animi, Yuka Monehisa und Samuel Fried, die ja uns begleitet haben jetzt, oder wir miteinander unterwegs sind in Japan und Korea. Und das erste Stück ist eine Masterarbeit von der Yuka Monehisa.
Ja, wir sind zurück in der Sendung, wo es um ein Projekt in Japan und Korea geht. Sonja Rösli und der Tobias Schmidt wird uns da einen Einblick ermöglichen, was sie bewirkt haben in Japan und Korea in der Reise im Jahr 2015. Ihr seid jetzt nach Japan, Korea gegangen. Es hätte ja auch ein anderes asiatisches Land, wie zum Beispiel Vietnam, Burma, Bhutan, können sein. Wieso ist es jetzt genau Japan und Korea gewesen?
Ja, Japan ist entstanden durch unsere Pianistenfreunde, die bereits seit 10 Jahren, wie wir das vorhin erwähnen, schon pflegen. Und sie haben gewusst, dass wir in China waren, schon 3-mal, und haben uns gefragt, ob wir auch Interesse hat, in ein anderes Land mitzureisen. Und das ist jetzt Japan das Jahr. Wir haben natürlich auch mit grosser Begeisterung zugelassen, weil das eine Kultur ist, die mir eigentlich auch eher fremd ist und wir nicht gekannt haben und sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Das ist Yuka Munehisa, ihre Mama, die vor Ort ja lebt mit der Familie und eigentlich alles organisiert hat. Der Tobias und ich haben dann dürfen mitreisen und haben unsere Vorbereitung auch durch das minimiert gehabt. Das heisst, wir haben als Künstler oder Management viel weniger Aufwand gehabt und haben uns auf die Arbeit nur mit den Kindern und auf unsere öffentlichen Aufführungen, die wir auch immer haben vor Ort, konzentriert. Und der Tobias sagt vielleicht etwas zu Korea, wie das entstanden ist.
Wir waren in China auf der Schweizer Botschaft und hatten dort sehr angenehme Gespräche und wurden darauf hingewiesen, dass der Schweizer Botschafter von China auch für die Mongolei und für Korea zuständig ist, was nicht dabei gesagt wurde, dass er für Nordkorea zuständig ist und nicht für Südkorea. Also nahmen wir an, wir haben schon gute Kontakte nach Südkorea und haben fröhlich die Botschaft angeschrieben in Südkorea, haben auch sofort die Zusage bekommen und einen Antrag gestellt auf Unterstützung von dem Kulturfonds, was sich dann aber herausgestellt hat, dass ich den falschen Botschafter angeschrieben habe, was kein Problem war. Und so ist das durch einen glücklichen Zufall oder ein glückliches Missverständnis entstanden, dass wir ohne Angst und Zögern sozusagen Südkorea angeschrieben haben. Natürlich kann es in Zukunft auch Burma, Bhutan oder Vietnam werden. Es ist nur immer eine kleine Hemmschwelle, wenn in dem Land wenig Englisch gesprochen wird und es nur eine schwache Schweizer Vertretung gibt, weil natürlich erste Anlaufstelle, wenn man nicht das Land von sich aus schon sehr gut kennt, die Schweizer vor Ort sind. Und deshalb ist Südkorea, was ja schon lange als Tigerstaat hochentwickelt ist und viel Kontakt mit der Schweiz hat, einfach zu organisieren oder einfacher zu organisieren als zum Beispiel ein Land wie Bhutan, was nicht so weit entwickelt ist von der Technologie oder von dem Stand der Wirtschaft.
Man hört ja sehr viel in den Medien über Nordkorea, dass man den christlichen Glauben nicht leben kann. Wäre das nicht schwierig geworden, wenn ihr auf Nordkorea gereist wäret?
Ja, also Nordkorea ist fast unmöglich. Es gibt Ausnahmen, dass man das besuchen könnte. Als wir in Südkorea waren, gab es einen ganz großen Moment, wo alle Zeitungen darüber berichtet haben, wo sich Familien, die getrennt wurden durch die Trennung zwischen Nord- und Südkorea, nach 60 Jahren wieder sehen durften. Also sehr alte Menschen, die sich über 60 Jahre nicht gesehen durften, haben sich wieder in die Hände geschlossen. Und es war eine winzige Öffnung in diesen strikten Trennungen. Also nach Nordkorea ist wahrscheinlich nicht abzusehen, dass man so eine Tour machen könnte, weil es einfach nicht offen ist und auch nicht vereinbar ist.
Ihr seid mit dem Piano-Duo Arteanimi gereist. Wie habt ihr euch da organisiert und wie habt ihr zusammengespielt?
Wir haben die Idee gehabt, dass wir mit ihnen als Pianisten eher ein innovatives Programm zusammenstellen können, das aber Tradition erhalten ist im ganzen Showprogramm, wie auch mit den Kindern das Programm, das wir aufgebaut haben. Also wir haben uns dann bei ihnen daheim, wo sie zwei wunderschöne Flügel haben, haben wir uns getroffen und einmal zuallererst einfach Gedanken austauscht, haben unsere eigenen Instrumente und Gesang und Tanz vorgestellt und sind dann so ganz kreativ geworden während mehrerer Stunden, was könnten wir miteinander kombinieren. Weil sie haben uns ja eigentlich die ganze Zeit live auf dem Piano begleitet. Also sie haben Musik gespielt und wir haben dazu dann, sage ich das jetzt, Volkstanz, Mazurka, Marsch, Schottisch, das haben wir so vorgeführt. Oder auch der Gesang, wir haben Nuits, den ich ja am meisten eigentlich mache, nicht ein Jodel, sondern ein Juiz, dass Duke mich so begleitet hat auf dem Piano. Das hat also schlussendlich fast eine Stunde Aufführungszeit gegeben, wo wir immer eine Abwechslung haben, anfänglich Piano, wo sie vierhändig sind oder nur alleine. Und nachher ist das übergegangen mit mir ein Stück gespielt. Oder dann hat der Tobias und der Samuel eine kleine Comedy-Show über die Schweiz gemacht und Schweizer Produkte vorgestellt. Wir haben gelöffelt, wir haben gelöckelt, genau, mit der Glocke gespielt. Also das war so ein wunderschönes Spiel von Piano und Kultur von Schweizer Folklore-Instrumenten. Und das hat gesamthaft mit Humor, mit ihr ein bisschen klassisch drinnen, eine tolle Auflockerung gegeben und ich glaube, jedes Mal sehr grosse Begeisterung ausgelöst von den Zuschauern, dass sie auch Lust bekommen haben, nachher alles selber auszuprobieren.
Haben Sie die Möglichkeit gehabt, das selber auszuprobieren?
Je nach Länge des Workshops, also wir waren an den Schulen von einer Stunde bis zu zwei Stunden, haben wir natürlich das eingeplant, dass wir Show und interaktiven Teil haben. Das heißt, wir hatten die vielen Löffele, die Sonja in China und in der Schweiz herstellen lassen hat, auch mit dabei gehabt, wo die Kinder dann mit uns gemeinsam zu einem Lied spielen können. Dann haben wir natürlich mit den Kindern Tänze getanzt, wir haben gejuizt, haben den Kindern damit viel Freude bereitet und das aufgenommen, was sie in der Pause während der Show und der Interaktion selber schon ausprobiert haben, das mit uns gemeinsam zu erleben. Natürlich gab es auch kurze Auftritte von einer Stunde, wo wir gerade so das Programm gekürzt haben, untergebracht und dann nur Zeit für Fragen waren. Aber in den meisten Fällen ist Interaktion ganz wichtig und auch für die Kinder ein wunderschönes Erlebnis, selber zum Beispiel die Löffel auszuprobieren und zu erfahren, dass sie auch damit Musik machen können.
Ihr habt erwähnt Juiz. Was ist das?
Juiz, das ist ein Gesang, der nur mit Vokalisationen gesungen wird. Also du hast meistens eigentlich kein Wort dazu, sondern rein nur die Stimme. Das ist auch etwas, was gepflegt wird in der Innerschweiz, aber auch mit dem Dalerbecken verbunden in Appenzell ein Brauchtum ist, wo uns eigentlich so an den Alpabzug im Herbst soll erinnern. Das sind meistens drei Dalerbecken, gestimmte Dalerbecken, wo du einen Fünfliber reinwirfst und dann hat es drei Töne und dazu tun wir juizen. Es ist eher sehr prägend, melancholisch, aber trotzdem, es packt einem, wenn man zulässt. Es geht durch alle Glied und ist sehr berührend. Das ist der Juiz. Und ich habe den sehr gerne. Mir gefällt das Singen, weil es ist ein Moment, wo dann auch eine grosse Stille im Saal innen ist.
Wie sind die Reaktionen am von den Kindern?
Also zum Beispiel bei dem Juiz, was Sonja gerade erklärt hat, haben wir den eingeleitet mit einem ganz kleinen Theaterstück, wo Sonja und ich uns begrüßen, das Talerbecken vorstellen und dann den Taler einwerfen. Und da schon kommen die Kinder das erste Mal, was passiert jetzt, warum ist auf einmal ein Ton da? Sie sehen nicht, was passiert in dem Talerbecken. Sie sitzen meist in Sporthallen auf dem Boden oder eben auf Stühlen, können nicht reingucken. Und dann aus dem Nichts heraus fängt Sonja an zu juizen und dieser ergreifende Ton und dieses Tragende, da sind alle Kinder still. Gucken vielleicht nach links oder rechts, weil sie nicht wissen, wo es herkommt, aber sie lauschen gebannt. Also das ist ein Moment, der immer wieder fasziniert, wie die Kinder ohne Anleitung oder Anweisung von den Lehrern einfach still sein können und gebannt der Musik lauschen, bis es vorbei ist. Also wunderschön.
Das Ganze läuft ja unter dem Programm East meets West, Brücken bauen. Welche Zielsetzungen strebt ihr mit dem Programm an?
East meets West, Brücken bauen ist ein Name, den wir entstehen lassen, weil es für uns den Sinn macht, dass wir ja in der Schweiz sind und nach Asien reisen und möchten grundsätzlich Kulturen verbinden. Menschen zusammenkommen von verschiedenen Kulturen und uns austauschen. Mir ist ja auch wichtig, oder uns allen ist sehr wichtig, dass wir nicht nur mit unserem eigenen, mit unseren Brauchtümern und Traditionen in ein Land hineinreisen, sondern genauso viel auch dürfen lernen von diesen anderen Kulturen. Also wir haben vor Ort auch immer wieder Kinder, die etwas für uns vortragen, ob es ein Instrument ist oder ob sie etwas ein Gedicht aufsprechen oder uns auch mit der Esskultur einweihen. Es ist nicht so, dass wir selber nur sagen, eben, die Schweiz ist das Beste und das in der Schweiz müssen lernen, sondern wirklich der Moment passiert, wo wir dann in diesen Workshops oder mit den Begegnungen von Lehrern den Moment auch haben, wo wir voneinander lernen können. Und East meets West, Brücken bauen, finde ich einen schönen Namen, weil wir ja uns so verbinden können. Tanz, Musik ist etwas, das der Mensch verbindet, weil es passiert mit Ohr, mit Augen und dann mit der Seele und mit dem Herzen. Und das ist eine tiefe Verbindung, die auch in Erinnerung bleibt, die man immer wieder abrufen kann.
Unser Projekt hat er das Ziel, eben nicht nur die eigene Kultur zu präsentieren, wie Sonja das sagt, sondern eben auch die Kultur der Kinder oder des Landes, wo die Kinder leben, ja, zu fördern oder die Kinder anzuregen, ihre eigene Kultur zu leben. Und das passiert, was wir jetzt oft in China erlebt haben, dass natürlich dann die Kinder für uns Vorführungen machen. Und auch, wenn wir Zeit haben, länger an der Schule sind als nur eine Stunde, eben zwischendurch ja, uns bereichern mit ihrer Kultur. Und ob das so angewiesen wird von den Lehrern oder von den Eltern, es kommt dazu, dass es ein Austausch stattfindet und wir sozusagen eine Brücke oder eine Brücke schlagen können zwischen beiden Kulturen. Und oftmals entdeckt man auch Gemeinsamkeiten, ob es nur beim Tanz ist für Sonja oder bei der Art der Musik. Es ist immer wieder faszinierend, wie über so viele Kilometer trotzdem Gemeinsamkeiten zwischen Kulturen zu finden sind.
Wo denkt ihr, wo sind die Herausforderungen für die Projekte?
Die grösste Herausforderung ist bestimmt immer wieder das Vertrauen von Neuem zu finden, dass es in einer so einer grossen Distanz klappen wird und du dich auf die Menschen in der Ferne kannst verlassen. Weil das sind ja nicht Gespräche, die an einem gleichen Tisch stattfinden, dass du etwas aufbaust, sondern es passiert ja meistens dann über E-Mail oder über ein Ferngespräch, über ein Telefon. Und wir nehmen das ja sehr ernst. Uns ist das wichtig, dass wir dürfen zu Kindern gehen, am liebsten eigentlich auf der ganzen Welt, dass wir wirklich vor Ort sein dürfen und mit ihnen arbeiten. Und das ist eine Herausforderung, dass du dich auf jemanden verlassen kannst, der das vielleicht gerade das erste Mal mit uns macht und grundsätzlich dich auf den Menschen verlässt, dass das, was wir planen und organisieren, verhebt. Es braucht enorm viel Geduld, Vertrauen und natürlich einfach immer wieder positiv zum Ganzen zu stehen.
Eine große Herausforderung ist natürlich ja, auch natürlich die materielle Seite. Das muss alles bezahlt, organisiert sein. Und wenn man solche Projekte organisiert, in die man viel Zeit investiert, muss man sich auch natürlich darum kümmern, dass man ein bisschen was verdient, um, wenn man zurückkommt, ja, leben zu können. Weil hier in der Schweiz natürlich die Lebenserhaltungskosten im Gegensatz zum Rest der Welt sehr hoch. Und es ist nicht unser Ziel, viel, viel Geld zu verdienen, sondern nur so viel, dass man eben in Ruhe und bescheiden hier glücklich sein kann. Deswegen ist es immer wieder schön, wenn man engagierte Menschen trifft, die begeistert sind von Kultur und von solchen Projekten und mit denen gemeinsam Wege findet, unser Projekt zu finanzieren.
Ihr habt ja nicht nur Auftritte in den Schulen gehabt, sondern auch offizielle, öffentliche Auftritte. Könnt ihr etwas darüber erzählen?
Ja, es gibt einerseits selbstorganisierte Auftritte. Zum Beispiel in Japan haben wir da zwei gehabt. Einmal in einem Autohaus. Einmal in einem buddhistischen Tempel. Das waren beide sehr schöne Erlebnisse, die natürlich Geld einbringen. Aber wie gesagt, Japan ist auch ein reiches Land, aber man kann nicht erwarten, dass man bei solchen Auftritten, vor allem in ländlichen Gegenden, viel, viel Geld verdient. Es ist in Korea unser Auftritt gewesen, einmal in der Botschaft, in der Residenz der Schweizer ersten Sekretärin der Schweizer Botschaft, eine kleine Runde und privater Anlass und einmal ein großer Auftritt beim Jodelcamp, wo in der Nationalen Versammlung aller Jodlervereine von Südkorea, was ein wunderschöner Anlass war, aber natürlich auch gleichzeitig ein kostenloser für Kost und Logis. Das heißt, also, es ist zum Teil schwer, vor allem wenn man das erste Mal in ein Land kommt, gute bezahlte Auftritte zu finden, die nicht nur selbsttragend sind, aber nichtsdestotrotz, wenn man jemanden findet, der begeistert ist von dem, was wir machen, sind die Auftritte alle mal wunderschön.
Schön, danke vielmals für die Gedanken. Und ich würde gerne eine weitere Musikpause einspielen, und zwar mit dem Piano-Duo, wo wir zusammen gereist sind. Thank you. Ja, nach diesen wunderbaren Klängen vom Piano-Duo möchten wir das Interview mit Sonja Rösli und dem Tobias Schmidt weiterführen. Sonja und der Tobias sind im Jahr 2015 nach Japan, Korea gereist, unter dem Programm East meets West Brücken bauen. Und ja, jetzt freue ich mich auf weitere Gedanken von euch. Ihr habt in einem buddhistischen Tempel auch getanzt und einen Auftritt gehabt. Wie war das gewesen? Ihr seid ja Christen, Katholiken, praktizierende Katholiken.
Ich habe das als ganz, wie soll ich sagen, edlen, herzlichen Moment empfunden als Künstler jetzt von meiner Seite her. Die waren sehr offen gewesen, unsere Schweizer Kultur zu erfahren, zu erleben. Und natürlich auch die zwei erstklassigen Pianisten, Juka und Samuel, die wirklich fantastisch spielen da ihrem Piano. Auch das ist natürlich immer zusätzlich ein grosses Erlebnis, ein Highlight im Ganzen innen. Und dann kombiniert mit unseren wunderschönen Schweizer Klängen und Traditionen ist es eine gute Stimmung in dem buddhistischen Tempel innen. Von der Gesellschaft her waren es eher ältere Leute gewesen, also nicht 20-Jährige, sondern würde sagen eher über 50. Und ich denke, auch durch das war das Interesse gross gewesen und der Respekt gross, was wir machen. Wir sind wirklich sehr mit offenen Armen begrüßt worden, haben dürfen fein essen noch mitnehmen, dass das vom Glauben her gar keinen negativen Einfluss oder irgendwie die Diversitäten, die wir leben, gar nichts Negatives war, sondern im Gegenteil sehr warmherzig, der Moment.
Der buddhistische oder shintoistische Glaube in Japan, der da vorherrscht, ist ja noch eine sehr offene Religion heutzutage, die ja eine friedliche Einstellung hat zur Welt. Und die besonderen Räumlichkeiten natürlich, war natürlich ein wunderschönes Erlebnis, dort auch das aufführen zu dürfen. Auch mit dem Spaß und dem Freude, es ist in der christlichen Kirche erlebt man immer ein bisschen diese Andacht, diese bedingte Stille, also ein Muss für Ruhe und Stille. Und das ist in dem buddhistischen Tempel nicht das Credo, sondern die Fröhlichkeit darf auch dort herrschen. Und das ist etwas Schönes, erleben zu dürfen, dass dort auch sehr lebendig ist.
Wie wird denn generell der katholische Glaube in Japan und Korea gelebt?
Also in Japan hat der katholische Glaube oder allgemein der christliche Glaube eine sehr schwere Vergangenheit hinter sich mit viel Verfolgung und ja, die haben über 2 Jahrhunderte im Untergrund gelebt und auch heutzutage gibt es ungefähr nur 0,5% der Bevölkerung ist christlichen Glauben und das heißt ungefähr davon wiederum nur 500.000 Japaner sind katholisch-christlich. Also in Japan spielt der katholische Glaube eine sehr untergeordnete Rolle. Und für uns war es dadurch auch sehr, sehr schwer, den zu erleben. Es gibt einige Premierminister, die öffentlich sagen, christlich den Glauben praktiziert haben. Also es ist nicht so, dass es verpönt ist oder dass man damit nicht weit kommen könnte. Das kann man nicht sagen, aber für uns war es nicht erlebbar, da wir auf der Region, wo wir waren, weder eine christliche Kirche noch andere Gebäude in der Richtung gesehen haben.
In Südkorea war es gerade anders gewesen. Ich habe dort sehr viel und sehr schnell plötzlich Kirche wahrgenommen. Zumindest in der Hauptstadt in Seoul. Die christliche Kirche, die dort gestanden sind, neben modernen Gebäuden. Und in Südkorea sind das etwa 11%, die katholisch sind, christlich sind. Und das hat mich im ersten Moment auch beeindruckt, weil man das ja nicht erwartet, dass man so weit weg ist, in einem asiatischen Land, Kirchen rumstehen. Und es hat auch ein Radio, koreanisch, seit dem Oktober, ein Radio Vatikan, wo in Koreanisch übersetzt wird von jemandem. Und auch das ist wieder etwas eher Neues, also jetzt wirklich erst einen Monat alt, dass man ich habe in Koreanisch den Radio Vatikan empfohlen.
Dass das Radio Vatikan übersetzt wird in Koreanisch, hängt auch damit zusammen, dass vor kurzem erst der Papst Südkorea besucht hat, was natürlich auch dem christlichen Glauben vor Ort einen Auftrieb gibt, weil so ein Besuch vom obersten Kirchenheiligen natürlich ein schönes Erlebnis für alle Gläubigen vor Ort sind.
Gibt es in Japan, Korea auch Heiligtümer oder Wallfahrtsorte?
In Japan selber habe ich nichts davon gefunden oder selbst beim Nachlesen später. Es gibt kaum was zu sehen durch diese jahrelange Verfolgung der Christen in Japan. In Südkorea sieht das schon anders aus.
In Südkorea, was ich weiß oder informiert bin, gibt es 3 religiöse Städte, Heiligtümer. Und der Papst hat ja letztes Jahr, 2014 im August, das ganz bekannte Solmoe, heisst das, Heiligtum besucht. Und von dort her hat man auch ganz bestimmt gewusst, dass es in Südkorea das noch gibt.
Wie stark verehren die Japaner und Koreaner die Mutter Gottes?
Das ist für uns gerade jetzt im Moment, denke ich, oder für mich eher eine schwierige Frage, die ich nicht erleben konnte, jetzt in den Tagen, wo ich in Japan und Korea war. Also es ist mir nicht begegnet, der Moment, wie gesagt, Japan sehr wenig katholisch sind oder christlichen Glauben haben und in Seoul, in Südkorea, ich jetzt das auch nicht hat dürfen warnen. Es ist mir nicht über den Weg gelaufen.
Ja, wir hatten leider keine Chance, das zu erleben. Es gibt auf jeden Fall katholische Kirchen, nicht wenige in Seoul, in der Hauptstadt. Also das fällt immer wieder auf, wie mitten in dieser Architektur von einer Großstadt alte Gebäude stehen mit Kreuz. Also das ist beeindruckend zu sehen. Aber es war jetzt nicht für uns in der kurzen Zeit so gut erfahrbar, wie stark die Mutter Gottes in Japan oder Korea verehrt wird.
Da habt ihr aber sehr viel auf dieser Reise erlebt gehabt, also was Spiritualität angeht und natürlich dann auch das Musische und Soziale, Gesellschaftliche. Sehr spannend. Ich kann mir vorstellen, ihr habt sicher schon neue Pläne. Wie sehen die aus, Sonja und Tobias?
Ja, also da, wo wir im Moment wieder ganz intensiv uns beschäftigen, ist unsere nächste Reise für 2016, Ende April und Mai, wo wir nach China reisen anfänglich und auch jetzt am Aufbauen sind, wieder nach Südkorea gehen können und eventuell Hongkong. Das ist auch jetzt an uns sicher wieder eine grosse Herausforderung. Einerseits zu organisieren vor Ort, wo treten wir auf. Wir haben schon Auftritte, die wir gebucht sind in Shanghai. Wünschen uns natürlich aber können auch in Schweizer Führungen, also in Hotels, wo Schweizer Führung ist, dürfen eine Schweizer Woche anzubieten und auch wieder mit Kindern arbeiten. Das ist ja immer auch ein grosses Thema, das bei uns im Zentrum steht, dass wir wieder an die Schulen gehen können, die wir bereits besucht haben. Und noch die grössere Herausforderung für dich, Tobias, ist sicher, dass wir auch das alles wieder dürfen finanziert haben.
Die dritte große Herausforderung ist, dass wir im April zu dritt, also insgesamt zu fünft unterwegs sein werden. Das heißt, einmal nehmen wir wieder die Künstler der Eidgenoss und Superhorn Waldi Sikris mit. Und zum anderen haben wir dann unseren Nachwuchs dabei. Das heißt also, wir haben noch ein großes Augenmerk auf den Teil unserer Reise zu schenken, dass wir uns schön um unseren kleinen Jungen kümmern werden, der dann schon einige Monate alt ist und als kleiner Globetrotter mit uns unterwegs sein wird.
Schön, das freut uns aber sehr. Dann wünschen wir euch schon jetzt einfach den reichen Gottes Segen dann auf dieser Reise im Jahr 2016. Ihr habt angesprochen die Finanzierung. Wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer sich möchten, engagieren auch finanziell für das Projekt, wie könnt ihr das? Und wo findet ihr eure Informationen?
Also unsere Informationen findet man am besten im Internet. Entweder sucht man einfach Sonja Rösli und East Meets West Brückebau. Dann kommt man auf YouTube verschiedene Videos oder direkt zu Sonja Röslis Homepage www.2dancelu.ch. Das ist also in Sonjas Homepage, wo man all ihr Schaffen in den letzten Jahren mit ihrer Tanzschule und ihren Auftritten nachvollziehen kann und es auch einen Link zu unserer Facebook-Gruppe East Meets West Brückenbauer gibt.
Schön, und wenn man kein Internet hat?
Wenn man kein Internet hat, dann kann man uns erreichen unter 076 395 4686.
Schön, herzlichen Dank für das spannende Interview, Sonja und Tobias. Möchtet ihr noch ein Schlusswort zu diesen Ausführungen geben?
Ja, ich wünsche in allen Zuhörerinnen und Zuhörern und bin auch sehr offen über jeden Kontakt, der neu entsteht. Ich freue mich über Telefonanrufe oder Gespräche über allgemein über diverse Länder. Und wünsche Ihnen einfach Gottes Segen für alle Menschen und möchte mich ganz herzlich bei dir, liebe Andrea, bedanken für das wunderbare Gespräch.
Ich möchte mich auch nochmal bedanken bei dir, Andrea, für die Möglichkeit, im Radio Maria uns zu unterhalten und uns für andere Menschen zu offenbaren. Und wir freuen uns ganz doll auf die ersten Kontakte und auf weitere Zusammenarbeit mit dir und dem Radio Maria.
Danke euch, Sonja und Tobias. Es war eine richtige Freude, jetzt mit euch das Interview zu machen und etwas zu erfahren über eure Reise. Und ja, ich freue mich schon auf den nächsten Beitrag, hoffentlich dann im Jahr 2016. Und in der Zwischenzeit natürlich reichen Gottessegen und auch dann für die Niederkunft und das Ankommen vom Familienzuwachs. Und ja, einfach reichen Gottessegen euch zweien und bald dreien.
Danke
vielmals. Vielen herzlichen Dank, Andrea.
So verabschiede ich mich bei Ihnen, Andrea Marti, und das mit einem weiteren Lied vom Piano-Duo Arte Animi.